Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Britta Bürger, schönen guten Abend. Ihr Name ist Bond, Victoria Bond. Die amerikanische Komponistin gratuliert Clara Schumann zum 200. Geburtstag mit einer neuen Kammeroper. Wir sind bei der Uraufführung in Baden-Baden. Lässig und humorvoll ist die Havanna Biennale, eine Art Anti-Venedig. Wir berichten über Kunst auf Kuba. Elementarteile ist das Motto der Jubiläumsausstellung des Sprengelmuseums zum 40-jährigen Bestehen. Wir fragen, ob Emil Nolde auch dabei ist. Am Berliner Ensemble suhlen sich die nackten Schauspieler in roter Farbe, Spucke und anderen Körpersäften in Michael Thalheimers neuem Othello. Solche Exzesse kann man sich bei dem cleanen Robert Wilson nicht vorstellen. Auch er hat Othello neu inszeniert, allerdings die Verdi-Oper, zum Auftakt der Osterfestspiele in Baden-Baden. Für Fazit ist Franziska Stürz dorthin gefahren. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Exzessive Leidenschaft, dafür steht Robert Wilson ja nun gar nicht mit seinem oft coolen Farb, Licht- und Schattenspiel. Welche Temperatur, welche Farben hat sein Othello?
Vorwiegend blau-schwarz mit harten weißen Kontrasten und dann auch blutroten Akzenten. Und einmal wird es auch grün, wenn das Gift der Intrige wirkt.
Beim Stichwort Farbe, da stellt sich bei Othello natürlich auch immer die Frage nach dem Blackfacing. Thalheimer hat sich in Berlin dagegen entschieden, bringt rote und weiße Farbe ins Spiel. Wie macht's Wilson?
Ja, Wilson bleibt bei den genannten Farben und verzichtet komplett auf einen dunkelhäutigen Othello. Alle Protagonisten haben weiß geschminkte Gesichter, die sehr wenig Regung von der Mimik auch zeigen. Und dieser Othello ist äußerlich jetzt nicht anders als die anderen. Er trägt eine schwarze Rüstung, wie auch die anderen Männer, und ist eben nicht stigmatisiert, was ich immer irgendwie doch auch ein bisschen schade finde, denn da fehlt eine Facette der Geschichte für mich.
Nämlich?
Ja, dass er ausgegrenzt ist oder sich ausgegrenzt fühlt, nur weil er anders ist. Denn das ist die Wurzel für seinen Zweifel. Dieser Othello, dieser Löwe von Venedig, der gefeierte Held, der wirklich alles hat, was man sich wünschen kann und wahnsinnig viel Glück, der kann durch dieses Gift der Intrige von Iago zum Zweifeln gebracht werden an der Frau, die er am meisten liebt, und das auch noch zu Unrecht. Also das kann man wirklich nur irgendwie verstehen, finde ich, wenn irgendwo dieser Othello an sich zweifeln muss und nicht ganz glauben kann, dass er in dieser Position wirklich an der richtigen ist.
Und das kommt hier nicht raus.
Nee.
Der Dirigent Zubin Mehta ist kurzfristig für den erkrankten Daniele Gatti eingesprungen am Pult der Berliner Philharmoniker. Der Tenor Stuart Skelton ist Othello, die Sopranistin Sonja Jontscheva Desdemona. Wie war das musikalisch?
Ja, ein bisschen durchwachsen. Also eigentlich erstmal grandios. Also Zubin Mehta hat ja schon viel Erfahrung mit diesem Stück, aber er ist nun wirklich vom Alter gezeichnet, muss man sagen. Also diese Energie, die er früher mal hatte, die konnte er jetzt nicht mehr aufbringen. Die Berliner Philharmoniker haben trotzdem mächtig aufgespielt. Das war eine Klangwalze fast schon, die am Anfang da durch das Baden-Badener Festspielhaus brach. Die Sänger konnten, gerade Frau Jontscheva und auch Herr Stojanov, der Iago, wunderbar mithalten. Stuart Skelton hatte dann in der Höhe Probleme, und das ist in der statischen Inszenierung schwierig, weil man sich da auch gar nicht mal zur Seite wenden darf, wenn es mal vielleicht ein bisschen klemmt, sondern das geht alles frontal ins Publikum und wird dadurch sehr stark hörbar. Und manchmal hat es auch bei den Berlinern ein bisschen geklappert. Also da waren ein paar falsche Einsätze und leichte Unkonzentration. Nicht der reine Genuss leider.
Dann schauen wir mal oder hören wir mal, ob die heutige Uraufführung besser war. Neugierig macht sie allemal, die neue Kammeroper über Clara Schumann. In diesem Jahr wird ja vielfältig an den 200. Geburtstag der Komponistin und Pianistin erinnert. Und es ist interessant, dass die Komponistin Victoria Bond einen ganz persönlichen Bezug zu ihr hat.
When I read the biography of Clara Schumann, I knew this woman. I knew who she was because of my own mother.
Als ich die Biografie von Clara Schumann gelesen habe, kannte ich diese Frau. Wusste ich, wer sie war, wegen meiner eigenen Mutter. Deren Geschichte war der von Clara Schumann so ähnlich. Dazu kommt die Verbindung zu Baden-Baden. Meine Mutter hat bei Karl Friedberg studiert, der ein Student von Clara war. Und ich habe mit meiner Mutter gelernt. Es fühlt sich an, als sei da eine direkte Linie von Clara Schumann zu mir durch meine Mutter.
So it feels like there is a direct line from Clara Schumann to me through my mother.
Die amerikanische Komponistin Victoria Bond, also über ihren ganz direkten Bezug zu Clara Schumann. Franziska Stürz, was für neue Klänge sind Bond denn zu dieser historischen Figur eingefallen?
Also zunächst einmal zitiert Victoria Bond auch Werke von Robert Schumann, von Johannes Brahms, nicht ganz so viel von Clara Schumann, da die Komponistin gar nicht so bekannt ist, vor allen Dingen in den USA, wo Victoria Bond ja auch lebt. Die ursprüngliche Fassung dieses Werkes hat sie ja als Klaviertrio konzipiert, so wird sie dann auch ab dem 10. Mai in Baden-Baden im Theater gespielt werden. Die Premiere heute war mit der Orchesterfassung, die zu diesem Anlass entstanden ist. Trotzdem spielt das Klavier immer noch einen zentralen Part, auch in dieser Orchesterfassung. Also da sind Fingerübungen zu hören der jungen Virtuosin, da sind Zitate von Schumann aus Papillon oder aus Myrten, Frauenliebe und Leben. Also die eigene Sprache von Victoria Bond, die ist vor allen Dingen ein Spiel mit Worten, die sich rhythmisch überlagern. Zum Beispiel das Wort Wunderkind. Oder es ist also sehr fein, auch kammermusikalisch konzipiert, keine üppige Melodik und deswegen vielleicht auch in 2,5 Stunden einer sehr relativ langen Fassung für so eine Kammeroper nicht ganz so tragfähig. Trotzdem porträtiert sie sehr fein diese Figuren, die da auftreten. Die Clara bekommt im zweiten Teil etwas mehr Profil, wo sie dann auch eben in der Liebesgeschichte zu Robert Duette, Dialoge führt und einmal verteidigt sie ihn ganz auch vehement gegen die Choristen, die seine Leitungsfähigkeiten anzweifeln, als er schon anfängt, eben zu leiden unter ja, seinen Wahnvorstellungen. Und hier hören wir mal ein Stück davon, wie das klingt.
Er stammelt, er stottert, wir verstehen nicht, was er sagt.
Ihr Menschen, zu beklagen, über Nichtigkeiten, die nur die verstehen.
Mit Victoria Bond, der Librettistin Barbara Zinn-Krieger und der Regisseurin Carmen C. Kruse ist ja hier ein Frauendreigestirn am Werk. Für welche Facetten von Clara Schumanns Leben interessieren die sich denn besonders?
Für die erste Lebenshälfte, also wirklich das Kind Clara, das Wunderkind, dann die Jungverliebte, die den Robert auf Wunsch des Vaters nicht bekommt oder nicht heiraten darf, dann die, die ihn trotzdem heiratet, die Ehefrau und Mutter von 7 Kindern wird und in deren Ehe dann eine ganz enge Freundschaft zu Johannes Brahms mit hineinkommt. Das ganze Stück endet mit dem Tod von Robert und die Regisseurin Carmen C. Kruse hat eben auch noch das Künstlertum, die Beziehungen, die Wichtigkeit von Inspiration und die Bedürfnisse einer Künstlerin mit hineingenommen.
Also die tauchen da auch alle auf, die Komponisten aus dem Dunstkreis von den Schumanns.
Genau, also Brahms hat eine ganz klare Rolle und natürlich auch der Vater, der Herr Wieck mit seiner Autorität. Dann Mendelssohn tritt kurz auf und ansonsten eben auch noch 2 Allegorien von Künstlern, die diese Beziehung Vater, Tochter und Frau auch symbolisieren in kurzen, ja, pantomimischen Einlagen. Das ist wirklich sehr vielschichtig und da gibt es viel, viel zu sehen auch zum Bild, zur Musik.
Umgesetzt wird das von Gesangssolisten der baden-württembergischen Musikhochschulen und der Karajan-Akademie der Berliner Philharmonikern mit Schauspielern des Theaters Baden-Baden. Also allesamt kein eingespieltes Team.
Nein, das sind alles junge Künstler und das hat natürlich trotzdem einen ganz eigenen Reiz. Da sind ein paar kleine Schwächen auch drin, aber die verzeiht man wegen dieser jugendlichen Intensität, nicht nur Frische. Und hervorzuheben ist die Theresa Immerz, die Darstellerin der Clara und auch Johannes Fritzsche, der den Robert singt. Die Musiker sind auch alle sehr präsent unter der Leitung von Michael Hasel. Da steckt noch wirklich viel Potenzial auch drin, kann man sagen, sowohl bei den Künstlern als auch in diesem Stück, das, wenn es dann in der kammermusikalischen Version kommt, sicherlich auch sehr spannend ist. Und die junge Regisseurin Carmen C. Kruse hat da wirklich auch in dieser Bebilderung, denn das Ganze spielt in einem Wald, also nicht etwa in einem Haus mit Klavier, sondern in einer Naturumgebung, in der es überall Bilder gibt für das Künstlertum. Clara presst Blumen und spielt nicht Klavier auf der Bühne. Also da sind so viele zusätzliche Assoziationen geboten, dass es sich lohnt, vielleicht sogar das Stück mehrmals zu sehen.
Franziska Stürz über das Eröffnungswochenende der Osterfestspiele Baden-Baden. Besten Dank.
Gerne.
Kunst auf Kuba. Am ehesten hören wir etwas über die Musikszene der Insel. Dabei gibt es auch eine Biennale der bildenden Künste. Nach 4 Jahren Pause ist sie seit diesem Wochenende wieder da, die Havanna Biennale. Wir erreichen den vielreisenden Kunstkritiker Werner Bloch auf Kuba. Guten Abend, hallo.
Schönen guten Abend.
Meist ist Kuba ja wegen Krisen in den Schlagzeilen. Derzeit schwappt die Wirtschaftskrise aus dem verbündeten Venezuela rüber. Es wird gemeldet, Kuba gehen die Devisen aus, um Importe zu bezahlen. Wie erleben Sie aktuell die Lage?
Tja, es ist ein bisschen gespalten, die Lage. Wenn man jetzt die Medien zugrunde legt, würde man sagen, es herrscht eine ganz große Krise. Auch die politische Führung in Kuba unterstreicht das inzwischen. Vor einigen Tagen hat Raúl Castro gesagt, man müsse sich auf das Schlimmste vorbereiten, auf eine zweite Periodo Especial. Diese Spezialperiode, die sogenannte, war nach dem Fall der Sowjetunion 1991, als plötzlich die ganzen Lieferungen aus der Sowjetunion ausblieben und Kuba in eine ganz große Krise gestürzt ist. Also man fürchtet jetzt Ähnliches, weil natürlich das Öl und viele Dinge aus Venezuela kommen und Kuba kann sich nicht im Grunde genommen selbst ernähren. Das heißt, es gibt hier zum Beispiel sehr wenig Eier, es gibt sehr wenig Mehl, es gibt eine richtige Krise. Aber wenn Sie sich auf der Biennale umgucken, spüren Sie davon nichts und Sie spüren auch davon eigentlich nichts in der Stadt. Das heißt, hier herrscht eine Lässigkeit. Die Biennale von Havanna ist eine tropische Biennale und man spürt einen anderen Geist. Es gibt keine Hektik, es gibt nicht diese aufgeregten Kunstleute, die bei uns bei Biennalen hin und her rennen. Es gibt nicht Pressevertreter, die Handouts verteilen. Es gibt diesen ganzen Apparat nicht. Und alles ist manchmal ein bisschen chaotisch. Aber die Kunst ist toll, können wir vielleicht gleich noch sprechen. Und man merkt so im Leben, dass man mitbekommt, merkt man sehr wenig von dieser Krise.
Die erste Havanna Biennale, die gab es 1984, sollte eigentlich alle 2 Jahre stattfinden, aber es gab dann doch immer wieder längere Pausen. Jetzt ist das die 13. Ausgabe. Wie wichtig ist dieses Event der zeitgenössischen bildenden Kunst für Kuba?
Für Kuba sehr wichtig. Es ist aber auch für ganz Lateinamerika sehr wichtig. Wir machen uns nicht klar, dass ein ganzer Kontinent eigentlich dahinter steckt. Also hier sind sehr viele Künstler aus Chile, aus Mexiko, aus Puerto Rico. Das ist sozusagen eine Plattform, wo die zusammenkommen. Und das ist ein großer Kulturraum, glaube ich, den wir dann eher immer isoliert sehen über einzelne Länder. Also der Anspruch von Havanna, die führende intellektuelle Macht auch zu sein nach der Revolution von Fidel Castro in gesamten Gebiet der Karibik und Südamerika, dieser Anspruch ist immer noch da. Und dass das jetzt die 13. Biennale ist in 35 Jahren, ist natürlich an sich schon sehr witzig. Das ist die einzige Biennale, die nicht alle 2 Jahre stattfindet. Dieses Chaos, von dem ich eben schon erzählt habe, gehört unbedingt dazu. Man trifft hier auch nicht unbedingt feste Verabredungen. Man geht irgendwo hin und dann passiert aber immer was. Also man trifft dann eben gerade die interessanten Leute, auf die man gewartet hat. Ich habe jetzt hier wirklich 4, 5 sehr interessante Tage verbracht, wo im richtigen Augenblick dann auch immer die richtigen Fragen und auch die richtigen Menschen auftauchen, die was beantworten können.
Was für Kunst haben Sie gesehen?
Das ist sehr reichhaltig. Also es gibt eine klare Tendenz bei einigen Werken zum Anti-Amerikanismus. Wir haben auch einen amerikanischen Künstler hier, der heißt Ryan Mendoza. Von dem wird ein Film gezeigt, wo mit einem Baseballschläger eine Skulptur von George Washington zerschmettert wird. Und dabei ist der Hintergrund, dass George Washington ja ein Sklavenhalter war, der sehr viele Sklaven hatte, ich glaube über 300, und die auch entsprechend schlecht behandelt hat. Trotzdem ist ja George Washington sozusagen die Lichtgestalt der amerikanischen Verfassung. Und es ist eine Tendenz, gegen die USA zu sein, sich zu verteidigen. Die Tageszeitung Granma schreibt jeden Tag, man muss sich verteidigen, man muss Widerstand leisten gegen den großen Feind im Norden. Das war schon mal besser. 2014 gab es eine Öffnung. Obama war hier, der Papst war hier, Mick Jagger war hier. Und in dieser Zeit hatte man gehofft, dass Kuba sozusagen ganz leger überführt wird in einen offenen Staat, der für alles zugänglich ist. Das ist nicht passiert. Im Moment, wie gesagt, gibt es schlimme Befürchtungen. In der Kunst spiegelt sich das nur bedingt. Es gibt auch sehr viel Humorvolles. Man kann wirklich lachen. Stellen Sie sich es einfach wirklich anders vor als das, was wir in Berlin erleben oder auf der Documenta erleben oder in Venedig erleben. Es ist, glaube ich, eine wunderbare Anti-Venedig-Biennale hier. Man könnte ganz viele Kunstwerke rüberschicken, weil die wirklich gut sind. Und wir könnten, glaube ich, eine ganze Menge uns hier abgucken.
Aber Kubas Künstler haben diese Biennale auch immer wieder kritisiert, vor allen Dingen wegen der Zensurgesetze des Inselstaats. Wie frei sind Kubas Künstlerinnen und Künstler heute und wie politisch gesteuert ist diese Biennale?
Ganz sicher ist der Versuch da, sie politisch zu steuern, aber es klappt nicht. Also die Künstler finden dann doch eben ihre Sprache, ihre Werke. Ein Beispiel ist der Artikel 349 der Gesetzgebung in Kuba. Dort wurde gesagt, dass ab letzten Herbst alle Werke von Künstlern erstmal der Zensur vorgelegt werden müssen. Also eine vorausgreifende Zensur. Und dieser Paragraph, der damals neu eingeführt wurde, ist heftig kritisiert worden von kubanischen Künstlern. Dann ist der Kulturminister und sogar der Staatspräsident zurückgerudert, hat gesagt, naja, ist nicht so gemeint, wir wollen nicht alles zensieren. Wir wollen nur mal so gucken, dass alles irgendwie in einem guten Rahmen ist, dass es keine Geschmacklosigkeiten gibt, dass auch zum Beispiel Frauen immer positiv dargestellt werden, dass es keinen Machismo gibt. Den gibt es hier leider in der Tat ziemlich viel. Und jetzt ist es so, dass es ein Kunstwerk gibt dazu. Und zwar hat ein Künstler sogenannte Inspektorenausweise verteilt. Also Inspektoren sollten herumreisen, sollten den Künstlern auf die Finger gucken und sollten zensieren, was eben nicht gesehen werden durfte. Jetzt laufen aber auf der Biennale Inspektoren rum, die sozusagen Künstler sind im Prinzip und mit ihrer Aktion auf die Zensur hinweisen. Das ist relativ lustig. Außerdem kommen sie mit so einem Schild Inspektor, kommen sie auch noch überall rein in einer Veranstaltung. Das ist auch so eine Art, finde ich, die ganz gut zeigt, wie man in Kuba mit diesen Problemen umgeht. Das ist dann eben humorvoll, ironisch und nicht direkt konfrontativ. Man kann sich mit dieser Regierung nicht direkt konfrontieren. Das wird nichts bringen. Aber man kann humorvoll sein, man kann Dinge unterlaufen. Und man kann die Kunst und die Sprache der Kunst einfach nutzen.
Mhm. An was für Orten findet diese Biennale statt?
Das ist sehr weitläufig. Also ein großer Schwerpunkt ist Habana Vieja, also die Altstadt. Da gibt es zum Beispiel das Kolonialmuseum, das an sich schon wunderschön ist. Also diese alten, tollen Bauten, die werden bespielt. An den Plätzen, an der Plaza de Armas und an anderen Plätzen sitzt man sozusagen da im Café und sieht Kunst. Aber auch der Malecón, also die Uferstraße, die praktisch das Meer trennt von der Altstadt und von anderen Stadtteilen, wird bespielt. Dort gibt es eine Ausstellung, die heißt Detrás del Muro, also hinter der Mauer. Und das sind internationale Künstler, die sich einfach mit dieser Frage auseinandersetzen, ja, wie geht es eigentlich weiter? Und Detrás del Muro ist nicht so wie in Deutschland hinter der innerdeutschen Mauer, sondern es ist die Mauer vor dem Meer. Also es geht um Öffnung, Richtung Unendlichkeit, wie geht es weiter? Auch der Titel der Biennale, La Construcción de lo Posible, also das Bauen, das Schaffen des Möglichen, zeigt, dass man in die Zukunft blicken will. Und der Titel geht übrigens weiter, inoffiziell mit den Worten, La Construcción de lo Posible y de lo Imposible. Also man will auch das Unmögliche bauen. Und dafür ist die Kunst natürlich ein guter Gradmesser und auch ein guter Scheinwerfer, der sozusagen schon mal vorweg zeigt, wo es lang gehen könnte.
Wie sind eigentlich die Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Kuba? Es gibt ja immer noch kein Goethe-Institut.
Es gibt immer noch kein Goethe-Institut. Ich war vor 20 Jahren in Kuba, da ist Herr Sartorius, der Generalsekretär damals des Goethe-Instituts, angereist und wollte einen Vertrag unterschreiben, der schon fertig war, ein Kulturabkommen. Und dieser Vertrag ist bis heute nicht unterschrieben, also nach 20 Jahren nicht unterschrieben. Die deutsche Botschaft ist trotzdem aktiv. Das Goethe-Institut veranstaltet Dinge, fördert Künstler, schafft einen Austausch auch. Aber es ist immer noch nicht offiziell. Und das ist eigentlich unglaublich, weil die Spanier sind dort, die Alliance Française ist da, das italienische Kulturinstitut ist da, die Deutschen haben es noch nicht geschafft. Man hat mir das so erklärt, dass die Kubaner Wert darauf legen, dass die Direktoren der Institute Kubaner sein müssen. Und die Deutschen lehnen das ab, weil sie sagen, okay, wir wollen unabhängig sein, wir sind Goethe und wir wollen selbstverständlich einen deutschen Goethe-Leiter, so wie überall in der Welt. An diesem Problem scheint es im Moment zu scheitern. Und ich glaube, dass in Kuba wirklich eine unglaubliche Chance besteht, auf die ganze Karibik und auch auf Südamerika auszugreifen und Plattformen zu schaffen, wo diese Leute zusammenkommen. Stellen Sie sich vor, dass ein Flug von Brasilien oder von Venezuela nicht viel kostet, um nach Kuba zu kommen. Aber die Künstler haben die $120 vielleicht nicht. Und da greift Goethe eben oft ein und bezahlt dann so einen Flug. Also man könnte viel mehr machen und kann nur hoffen, dass dieses Kulturabkommen da kommt und die Politiker dort endlich mal zu einer Unterschrift kommen, damit das weitergeht.
Kunst auf Kuba. Am Wochenende hat die 13. Havanna Biennale begonnen und geht noch bis zum 12. Mai. Werner Bloch, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Italiens Regierungen fahren seit Jahren einen harten Sparkurs, der den Kulturbereich empfindlich trifft. Häufig steht man vor geschlossenen Museumssälen oder ganzen Gebäuden, schlicht weil das Aufsichtspersonal fehlt. Doch jetzt hat der rechtsnationalistische Innenminister die Idee, Einwanderer als Kulturhelfer einzuspannen. Soll man das positiv deuten? Jedenfalls passt es nicht ganz zu seinem üblichen Ton gegenüber Migranten.
Fare in modo che per gli immigrati clandestini in questo paese si spendano meno soldi e si perda meno tempo. Si spendano meno soldi.
Für Einwanderer müssen wir weniger Geld zur Verfügung stellen und weniger Zeit verlieren. Wer regulär in Italien als Einwanderer lebt, kein Problem. Wer keine Aufenthaltsgenehmigung hat, Koffer packen und raus.
È finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie.
Matteo Salvini, Italiens Innenminister und Chef der rechtsnationalen Partei Lega, ist ein Mann der klaren Worte.
Man kann mir ja alles Mögliche vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass ich inkonsequent bin. Ich habe 1000 negative Seiten, aber wenn ich mein Wort gebe, dann halte ich das auch.
Vor allem, wenn es um die Salvini verhassten Wirtschaftsflüchtlinge geht, gibt er sich martialisch entschieden. Doch jetzt gibt Salvini klein bei. Anders kann man sich seine in gewisser Weise kulturpolitische Kehrtwende in Sachen Einwanderungspolitik nicht erklären. Wahrscheinlich ist es dem internationalen Druck durch die EU und die UNO zu verdanken, dass sich der Innenminister, der auch stellvertretender italienischer Regierungschef ist, etwas in Sachen Einwanderer einfallen ließ, das alles andere als negativ ist. Mit der Schaffung der sogenannten Badanti Culturali, der zu Deutschen etwa Kulturhelfer, will er gleich zwei Probleme lösen. Das Problem des Was tun mit Einwanderern, die eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt haben und nicht offiziell arbeiten dürfen, und das chronische Problem des zum Teil dramatischen Personalmangels in Italiens Kulturinstitutionen. Carla Del Monte, Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin der Museen der Stadt Turin.
La Sabauda ha dovuto chiudere a intermittenza un piano a causa della mancanza di personale.
Die Galleria Sabauda in Turin etwa, die muss immer wieder eines ihrer Stockwerke schließen, weil man zu wenig Aufsichtspersonal zur Verfügung hat. Ein Problem, das sich oft wiederholt. Früher hatten wir 28 Personen Personal pro Etage, jetzt sind es nur noch 24. Und das bei inzwischen verdoppeltem Ausstellungsraum.
Ein Problem, das nicht nur auf Turin beschränkt ist. In Pompeji, in der römischen Nationalpinakothek, im Palazzo Barberini und in vielen anderen Museen und Grabungsstätten fehlt es an Personal. Die ständigen Kürzungen im Kulturhaushalt der Regierungen verschärfen diese Situation. Was liegt da also näher, als jene Menschen zu beschäftigen, die nichts zu tun haben, weil sie oft monatelang auf eine Entscheidung in Sachen Aufenthaltsrecht in Italien warten? Personen, die nach dem neuen, von Salvini erlassenen Sicherheitsgesetz auch keine finanzielle Unterstützung durch den Staat erhalten und in vielen Fällen gezwungen sind, in Notunterkünften der Kirchen oder in besetzten Gebäuden zu leben. Wahrscheinlich hat der Innenminister von den verschiedenen Initiativen erfahren, mit denen sich diese Einwanderer illegalerweise ein wenig Geld verdienen. So reinigen in Rom und in anderen Städten Einwanderer, die auf ihre Aufenthaltsgenehmigung warten, freiwillig Straßen und Bürgersteige und erhalten dafür Spenden der Anwohner, wie etwa der 22-jährige Okbaga Godstime aus Nigeria in Rom.
So, we have nothing to do, no job, nothing.
Wir haben ja keine Arbeit, wir haben nichts. Ich bettelte zunächst. Dann aber begann ich, mit Gleichgesinnten Bürgersteige zu fliegen. Und so verdienen wir uns ein wenig Geld und die Sympathien der Römer.
Der Idee des Innenministers zufolge können Einwanderer, die noch keinen offiziellen Status in Italien haben, zu sozialen und kulturellen Arbeiten herangezogen werden, freiwillig natürlich. Eine fantastische Idee für Museumsdirektoren im ganzen Land. Denn dieses neue Personal würde sie keinen einzigen Cent kosten, frohlockt Linda Conchelettini von der Museenverwaltung im toskanischen Lucca.
Mettiamo a disposizione una persona che ogni sabato.
So könnten wir Personen einsetzen, die jeden Samstag in einem unserer Museen arbeiten. Und wenn diese Personen sich wohlfühlen bei dieser Arbeit, dann könnt ihr sicher sein, dass sie hier bei uns offene Türen finden.
Nach den Vorstellungen des Innenministers sollen die Badanti Culturali, die Kulturhelfer, für ihre Arbeit belohnt werden. Mit einer Unterkunft, mit Verpflegung und mit einem Taschengeld. Und wer sich bei dieser freiwilligen Beschäftigungsinitiative gut führt, der könnte im Fall der Bewilligung einer Aufenthaltsgenehmigung in Italien vielleicht auch in den Genuss eines festen Jobs kommen. Das Projekt für die Schaffung von Kulturhelfern und die dafür nötigen Finanzmittel aus dem Regierungsetat soll in den kommenden Wochen beim Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium genau definiert und auf den Weg gebracht werden.
Thomas Migge berichtet für Fazit aus Italien. Madonna hat sich heute auf Instagram in einer Videobotschaft mit neuer Musik zurückgemeldet. Madame X soll ihr neues Album heißen, auf dem sie als Geheimagentin vielfach die Identitäten wechselt. Als Tänzerin, Gefangene und Lehrerin, als Nonne, Heilige und Hure. The thing that hurt the most
was that I decided to call my record Madame X. I wasn't lost. Madame X is a secret agent.
I am Madame X.
Traveling around the world, changing identities, fighting for freedom.
Freedom.
Bringing light to dark places.
I bring light to dark places.
Madame X is a dancer.
I'm a dancer.
A professor. A head of state. A housekeeper. An equestrian. A prisoner. A student, a mother, a child, a teacher, a nun, a singer, a saint,
a whore,
and a spy in the house of love. I'm Madame X.
Wann Madonna ihr neues Album Madame X veröffentlicht, hat sie noch nicht verraten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler, Regisseur und Autor Joachim Meyerhoff hat in Hamburg den Gustav-Gründgens-Preis erhalten. Als Darsteller auf der Bühne und als Autor humorvoller autobiografischer Romane sei er ein herausragender Erzähler. Meisterhaft beherrsche er die Kunst, Geschichten neu zu erfinden, in Szene zu setzen und den Menschen nahe zu bringen, begründete die Jury ihre Wahl. Seit Jahren ist Meyerhoff gefeiertes Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Wiener Burgtheater. Die Auszeichnung wird an Persönlichkeiten vergeben, die einen bedeutenden Beitrag zur darstellenden Kunst in Hamburg geleistet haben. Dotiert ist der Gustav-Gründgens-Preis mit 15.000 Euro. Die venezolanische Rundfunkbehörde hat das spanische Fernsehprogramm der Deutschen Welle aus dem Kabelnetz genommen. Die Gründe für das Abschalten sind bislang nicht bekannt. Das Auswärtige Amt fordert nun die Behörden in Venezuela auf, das Sendesignal der Deutschen Welle wieder aufzunehmen. Auf den seit Monaten schwelenden Machtkampf zwischen Staatspräsident Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido hatte der Sender mit einer täglichen Sondersendung in seinem spanischen Fernsehprogramm reagiert. Der Komponist Ennio Morricone wird mit der goldenen Pontifikatsmedaille von Papst Franziskus ausgezeichnet. Damit wird er für sein außerordentliches künstlerisches Wirken geehrt, das auch religiöse Aspekte hat, wie es in der Begründung heißt. Der 90-Jährige ist vor allem für seine Filmmusik für Western bekannt, etwa zu »Spiel mir das Lied vom Tod« oder zum Tarantino-Film »The Hateful Eight«.
Ich glaube nicht, dass Tarantino mich nochmal anruft, was nicht heißt, dass ich komplett aufhöre zu komponieren. Aber in der Zeit, die mir noch bleibt, möchte ich lieber Musik machen, die nicht fürs Kino bestimmt ist, die ohne Bilder auskommt.
Morricone komponierte auch Kammermusiken und geistliche Werke, darunter eine Messe für Papst Franziskus im Jahr 2015.
Der Schokoladenfabrikant Bernhard Sprengel hatte die Kunstsammelleidenschaft von seinem Vater geerbt. Noch während der Nazi-Zeit hat er eine eigene Sammlung aufgebaut, insbesondere mit Werken, die die Nazis als entartet gebrandmarkt hatten. 1969 übergab das Ehepaar Sprengel die über Jahrzehnte gesammelte Kunst des 20. Jahrhunderts der Stadt Hannover. Außerdem einen Millionenbetrag für den Bau eines Museums. Die Schenkung vor 50 Jahren und die Eröffnung des Museums vor 40 Jahren werden in diesem Jahr in Hannover gefeiert, seit diesem Wochenende mit der Jubiläumsausstellung Elementarteile. Und ich freue mich, dass der Direktor des Sprengel-Museums Zeit für uns hat, Reinhard Spieler. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, was verstehen Sie unter dem Begriff Elementarteile?
Ja, Elementarteile lehnt sich zunächst mal an den Romantitel von Uli Beck an, den viele sicherlich kennen werden, Elementarteilchen. Ein Roman, der eigentlich den Zerfall der Gesellschaft beschreibt in Einzelteile, die kaum mehr was miteinander verbindet. Bei uns geht es eher um etwas größere Teile, deswegen sind es nicht die Elementarteilchen, sondern die Elementarteile. Und wir beziehen uns auf Grundfragen, an die Grundbausteine eigentlich der Kunst und auch der Institution, die diese Kunst zeigt. Also wir fragen, was sind die Grundelemente, woraus besteht Kunst eigentlich? Materiell gesehen, also ein Raum widmet sich der Farbe, ein Raum dem Material. Wir fragen, wovon erzählt Kunst eigentlich, wovon handelt sie? Geschichte, Geschichten heißt der Raum. Und wir untersuchen da, was sie für Erzählfäden spinnt, wie sie auch Zeitgeschichte reflektiert. Wir stellen ja am Ende auch Gesichter vor, den Menschen selber als eines der wichtigsten Themen der Kunst. Und zu Eingangs stellen wir die gleichen Fragen eigentlich an die Institution selbst und ja, versuchen da so ein Bild der Institution, die sich auch selbst reflektiert, zu zeigen.
Also ordnen ein geordnetes System nochmal neu, treffen eine Auswahl. 150 Werke von Max Beckmann über Louise Bourgeois, Niki de Saint-Phalle, Pablo Picasso, Gerhard Richter. Ein Name fehlt, Emil Nolde. Der gehört auch zu den großen Namen der Moderne, gerade groß in der Diskussion, weil sein Antisemitismus zwar bekannt, aber doch lange unterschätzt worden ist. Zugleich haben die Nazis viele seiner Bilder als entartet, verfemt und beschlagnahmt. Aktuell beleuchten zwei Berliner Ausstellungen dieses Paradox mit kritischem Blick. Das Sprengel-Museum aber hat ja auch Nolde gesammelt. Wie gehen Sie damit um, Herr Spieler?
Ja, wir sind eine der wichtigsten Nolde-Sammlungen in Deutschland und wir zeigen auch in Elementarteile mehrere Noldes aus eigener Sammlung, aber auch einen, den uns der NDR als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt. Ein Bild, um das sich eine interessante Geschichte rankt, weil es gestohlen wurde, wieder aufgefunden und so weiter. Ja, wie gehen wir damit um? Natürlich verfolgen wir das auch sehr aufmerksam. Das Sprengel-Museum hat 1999 schon mal eine große Ausstellung Emil Nolde gewidmet und dabei auch die Korrespondenz zwischen Sprengel und Nolde aufgearbeitet. Was jetzt neu ist, ist, dass die Nolde-Stiftung erstmals ihre Archive geöffnet hat und dabei doch Quellenmaterial gefunden wurde, wo zum Beispiel rauskam, dass Nolde einen Entjudungsplan vorgelegt hat, dass er Max Pechstein denunziert hat als Juden, der er gar nicht war. Und als Pechstein sich dann beschwerte, Nolde da jede Kritik auch abgebügelt hat, abgelehnt hat. Das beschäftigt uns natürlich.
Wir haben darüber berichtet hier in Fazit. Mich interessiert, ob der Nolde jetzt völlig unkommentiert in Ihrer Ausstellung hängt, so als gäbe es diese aktuelle Debatte nicht.
Also er hängt im Kontext eines Raumes, der der Natur gewidmet ist und er hängt neben Klee, neben Schmidt-Rottluff, neben Max Ernst, die alle ins Exil gezwungen wurden und man denkt zunächst mal, Landschaft ist so unschuldig wie nur irgendwas. Und es ist weder im Sinne von Nolde jetzt, der politisch eben eine Agenda hatte, die sich in den Bildern so nicht spiegelt. Aber das Gleiche gilt eben auch für einen Max Ernst oder für einen Paul Klee, die Naturbilder gemalt haben und trotzdem politisch verfolgt wurden. Also diese Unschuld gibt es nicht. Das ist der Kontext, den wir bilden. Wir machen jetzt keine große Erzählung, keinen Wandtext daraus. Also dazu kam der Hinweis oder die Quellenlage zu spät. Das ist am Donnerstag zutage getreten und so schnell konnten wir jetzt nicht reagieren. Trotzdem denke ich, ist der Kontext geeignet, um diese Nolde-Bilder zu diskutieren. Ohnehin sind wir jetzt keine Meinungsmacher, sondern als Museum sind wir eine Plattform, in der wir solche Bilder vorstellen, Mit dem neuen Wissen um Nolde wird jeder Besucher, jede Besucherin dieses Bild kritisch befragen können. Sehe ich irgendwas davon? Und ich weiß nicht, ob irgendjemand in dem Bild von Nolde von 1926, das Sonnenblumen zeigt, dann irgendwie eine antisemitische Haltung erkennen kann. Also ich konnte sie nicht erkennen und auch nicht in den anderen Bildern, die wir dort vorstellen. Das heißt nicht, dass er sie nicht hatte, sondern es heißt, dass er seine Kunst nicht benutzt hat, um seine politische Agenda zu illustrieren. Also das ist bei Nolde mit Sicherheit nicht der Fall.
Die Sammlung Sprengel, wir haben jetzt schon einige Namen gehört, bildet also den Grundstock des Museums, gab ihr damals ja auch musealen Rang und im Grunde die Spur für die weiteren Entwicklungen vor. Was ist jetzt daraus, Herr Spieler, über die Jahre gewachsen? Was für ein Profil hat die heutige Sammlung?
Also zunächst mal war Sprengel der Anlass, ein Museum zu bilden oder zu gründen und dort weitere Sammlungen einzubringen. Also es beherbergt nicht nur die Sammlung Sprengel, sondern auch die Sammlung der Landeshauptstadt Hannover und die Sammlung des Landes Niedersachsen. Und zwar alles aus diesen Sammlungen, was nach 1900 entstanden ist. Das war eigentlich der Grundstock und die Grundidee, ein Museum der Moderne zu bilden, damals fürs 20. Jahrhundert, mittlerweile auch fürs 21. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit ist das Museum sehr rasch gewachsen. Es ist die große Schwitters-Sammlung dazugekommen mit mehr als 1000 Arbeiten. Es ist eine großartige Schenkung von Niki de Saint-Phalle dazugekommen. Wir sind die größte Sammlung weltweit von Niki. Es ist eine große Fotosammlung dazugekommen und vieles mehr. Mittlerweile sind wir also ein Haus mit Schwerpunkt in der klassischen Moderne, aber mit einer breiten Sammlung ja in viele Bereiche bis in die absolute Gegenwart hinein.
Das war ja damals für die Stadt auch eine große Bereicherung. Hat das Hannover in die Liga der größeren Museumsstädte katapultiert, dieses Museum?
Auf alle Fälle. Also das Sprengelmuseum ist sicherlich eines der Top-Häuser in Deutschland und auch international absolut bekannt und anerkannt. Also wir sind in ständigem Leihverkehr mit Pompidou, Tate, MoMA, also wirklich in der Champions League unterwegs mit unseren Sammlungen. Also das kann sich schon sehen lassen.
Zum 40-jährigen Bestehen des Sprengelmuseums schaut das Haus jetzt neu auf seine Sammlung. Elementarteile heißt die große Jubiläumsausstellung und sie ist lange zu sehen bis Ende 2021. Reinhard Spieler ist der Direktor des Sprengelmuseums. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und jetzt holen wir schon mal den Champagner für Emma Thompsons 60. aus dem Kühlschrank. Ich bin eine linke, feministische, libertäre, weiße Atheistin. So wird sie gern zitiert, die britische Schauspielerin mit den 2 Oscars. Nicht nur vor der Kamera ist sie engagiert. Emma Thompson unterstützt die MeToo-Kampagne, kämpft für den Klimaschutz und sorgt sich um Kinder in Armut. An diesem Montag feiert sie also ihren 60. Geburtstag und sagt, das ist die Jugend im Alter. Thomas Spickhofen erinnert an einige ihrer tollen Rollen.
In this room you shall explore the noble art of divination. In this room you shall discover if you possess the sight.
Emma Thompson war schon ein Weltstar, hatte 2 Oscars gewonnen, einen als Darstellerin, einen als Drehbuchautorin. Da bescherte ihr die Rolle der schrulligen Wahrsagerin Sybil Trelawney in der Harry Potter Saga noch einmal ein ganz neues Publikum.
This term we shall be focusing on tessomancy, which is the art of reading tea leaves. So please take the cup of the person sitting opposite you.
In Trelawney zeigt Thompson, als was sie sich schon immer verstanden hat. Nicht als Schönheit im herkömmlichen Sinne, sondern als Charakterdarstellerin.
I don't think I am considered a beauty in that sense. I've always thought of myself as a character actress.
Emma Thompson stammt aus einer Schauspielerfamilie. Die Mutter war Schauspielerin, der Vater auch, außerdem Regisseur und Fernsehproduzent. Trotzdem waren wir eine ganz normale Familie, sagt Thompson. Das Abendbrot war keine Bühnenvorstellung. Schon während des Studiums tritt sie mit Sketchen auf und sie schreibt auch selbst. Später, als sie schon berühmt ist, bittet man sie in Hollywood darum, die doppelte Begabung zu nutzen.
Sie waren sehr interessiert daran, dass ich schreibe. Gutes Schreiben ist schwierig. Und für mich war es gut, nicht nur am Telefon auf Aufträge zu warten.
Seit den 90er Jahren gehört Emma Thompson zu den am besten beschäftigten Frauen des Business. 2, 3, manchmal sogar 4 Filme dreht oder produziert sie pro Jahr. Darunter ernste wie Sinn und Sinnlichkeit, aber auch romantische wie Love Actually, tatsächlich Liebe, in der sie als eine betrogene Ehefrau die Herzen rührt.
Actually, do you mind if I just absent myself for a second? All that ice cream. Darling, could you just make sure the kids are ready to go?
All right, no.
I'll be back in a minute.
Emma Thompson gelingt das seltene Kunststück, einerseits Weltstar zu sein, sich an vorderster Front politisch zu engagieren, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, und andererseits sehr bodenständig zu wirken. Einen Großteil des Jahres verbringt sie immer noch in dem Cottage in Schottland, das ihre Eltern gekauft haben, als sie klein war und in dem sie aufwuchs. Schottland, sagt Emma Thompson, das war für mich als Kind alles, ein Paradies.
For me as a child, Scotland was everything, everything. It was like a paradise to me.
Ihrem 60. Geburtstag sieht Emma Thompson entspannt entgegen.
Mein Vater war mit 52 tot. Mein Onkel, der bei uns lebte, starb mit 51. Ich habe so viele Menschen um mich herum verloren. Da bin ich einfach dankbar dafür, dass ich lebe.
All die Gedanken um die eigene Bedeutung, sagt Emma Thompson, werden mit der Zeit unwichtig. Ihre Oscars übrigens bewahrt sie angeblich in der Gästetoilette auf.
Emma Thompson zum 60. Eine Einordnung ihrer 5 besten Filme, die finden Sie übrigens bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de mit den dazugehörigen Filmausschnitten. Top 5, die besten Filme mit Emma Thompson. Und was gibt's Neues in den Feuilletons vom Montag? Gregor Sonder weiß das.
Bis auf meine Mutter sagen alle zu mir Alfons. In meiner bundesdeutschen Firma bin ich Dr. Helmut Rossmann. Für meine ostdeutschen Kollegen bin ich Alfons. Ist in der Tageszeitung Die Welt zu lesen. Und Alfons ist natürlich Alfons Zitterbacke. Im Osten der Republik werden sich jetzt die meisten wohlig an den DDR-Film über den tollpatschigen Pionier erinnern, der es immer gut meinte, aber fast nie gut machte. Im Westen werden die meisten fragen, Zitter was? Man muss den Osten immer noch erklären, sagt Helmut Rossmann alias Alfons Zitterbacke. Und wir sind beigetreten, es war keine Vereinigung. Der Westen hatte gar keine Gründe, sich mit dem Osten zu beschäftigen. Im gerade angelaufenen Kino-Remake durfte er einen Wurstverkäufer spielen. Der neue Zitterbacke ist natürlich kein Pionier mehr, dafür hochbegabt, aber immer noch ordentlich verpeilt. Und es gibt auch ein paar Reminiszenzen an die 54 Jahre alte Vorlage. Für den alten Zitterbacke klares Kalkül. Ohne die Referenzen an den alten Alfons wäre der Film finanziell sicher riskanter. Für Millionen Deutsche ist Zitterbacke eine Marke. Heute muss sich alles rechnen. Der Film muss sein Geld einspielen in der Zielgruppe. Und ob er das in Ost und West tun wird, bleibt abzuwarten. In der Taz fragt an anderer Stelle die syrische Künstlerin Kefar Ali Dieb dazwischen, sind wirklich alle Deutschen integriert? Was bedeutet Integration eigentlich? Wenn man an Zitterbacke und ähnliche deutsch-deutsche Themen denkt, kann man da sicher seine Zweifel haben. Dass es im Bürgerkriegsland Syrien ganz andere Probleme gibt, erzählt Mona Sarkis in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Heimat vermissen dort inzwischen auch die Daheimgebliebenen. Überdeutlich wird dies auf Facebook, wo aberdutzende Seiten nichts anderes als syrische Ortsansichten posten, versehen mit Sprüchen wie »Der Duft Aleppos«, »Der Wind des Lebens«, »Komm zurück Aleppo, dann kommt auch das Leben zurück«. Und dann zitiert die Reporterin Gegner des Assad-Regimes, aber eben auch Befürworter wie die Christin Therese, die über ihre Heimatstadt sagt, »Damaskus war einmal rein, weil es eine so tolerante, stolze Stadt war.« Therese unterstreicht jede Silbe und setzt dann müde nach, »Kürzlich sagte ich zu meinem Mann, dass ich Heimweh habe, mitten in meinem eigenen Haus.« Es sind Zitate wie diese, die auch die hochgelobten Reportagen des Spiegelreporters Klaas Relotius geschmückt haben, bis sich die dann als gefälscht herausstellten. Aber wie will man so etwas verhindern, wenn ein Reporter oder eine Reporterin allein etwa in Syrien unterwegs ist? Das jährliche Hamburger Reporterforum beim Spiegel, an dem etwa 200 Journalisten teilnahmen, versuchte am Wochenende darauf Antworten zu finden. Elena Witzek von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung klingt eher enttäuscht. Am Ende kommt die Frage nach gemeinsamen ethischen Standards der journalistischen Arbeit doch zu kurz. Ist es erlaubt, einen Aspekt aus dem Leben eines Menschen auszuwählen und größer zu machen, als er womöglich ist, fragen sich die Jüngeren unter den Reportern. Eine klare Antwort bekommen sie nicht. Barbara Nolte zitiert im Berliner Tagesspiegel schon Handfesteres. Kurt Schnippen, Gründer des Reporterforums, hält ein lockeres Regelwerk für ausreichend. Für journalistische Qualität sei eine gründliche Recherche entscheidend. Sinnvoll sei außerdem, mitunter in Teams zu arbeiten und Reportern die Freiheit zu geben, sich nach der Recherche gegen eine Reportage und für einen Report oder ein anderes journalistisches Format entscheiden zu können. Auch Friedrich Küppersbusch war laut FAZ auf dem Reporterforum. So erklärt sich vielleicht seine Antwort in der Taz auf die Frage, wozu man eigentlich das Foto eines schwarzen Loches im Weltall brauche. Darauf Küppersbusch: Fürs Spiegel-Titelbild, die nehmen neuerdings nur nachgewiesene Fakten.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.